und willkommen beim Podcast der DGAI für Themen rund um die fünf Säulen der Anästhesiologie. Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und Palliativmedizin. In der heutigen Episode geht es um Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung innerhalb der DGAI. Wir haben uns auf dem diesjährigen Jahreskongress der DGAI in Kassel am 12. September mit fünf Vertretern der sogenannten jungen DGAI zum Interview getroffen. Gesprochen haben wir über die Anliegen junger Ärztinnen und Ärzte, über Verbesserungsmöglichkeiten der Weiterbildung, aber auch über spannende neue Kongressformate wie die Game Challenge. Viel Spaß mit unserer Aufzeichnung. Hallo zusammen, schön, dass wir es geschafft haben, uns heute hier im Rahmen unseres neuen DGAI-Jahreskongresses mal zusammenzusetzen. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in einer kurzen Vorstellungsrunde einfach starten. Dann wissen unsere Zuhörer am Ende, welche Stimme zu wem gehört. Und vielleicht kann jeder einfach mal kurz seinen Namen sagen und vielleicht auch mal kurz erzählen, ob er oder sie außerhalb der jungen DGAI noch an anderen Projekten der DGAI mitarbeitet.
Dann fange ich gerne mal an. Ich bin Nathalie Krug. Ich bin Ärztin in Weiterbildung im letzten Weiterbildungsjahr in der Anästhesie an der Uniklinik Leipzig. Und vor allen Dingen darf ich seit Januar 2021 die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung im engeren Präsidium der DGAI vertreten. Ein etwas schwieriger Start in der Pandemie und jetzt zum Glück viel, viel interaktiver und mit viel mehr Man- und Women-Power. Ich engagiere mich zudem bei den Anästhesiologinnen der Kommission der DGAI und außerhalb der DGAI darf ich an der Uniklinik in Leipzig auch bei der Lehre mitwirken.
Mein Name ist Stefanie Bayer. Ich bin ebenfalls Ärztin in Weiterbildung an der Uniklinik in Dresden. Ich bin im vierten Weiterbildungsjahr aktuell auf der Intensivstation und bin seit, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren bei der jungen DGAI dort in einige Projekte mit Nathalie zusammen involviert und ansonsten an meiner Klinik in der studentischen Lehre aktiv.
Mein Name ist Igor Abramowitsch. Ich bin ein Fischerfacharzt an der Charité in Berlin. Und die Nathalie habe ich kennengelernt über meine Tätigkeit als Chair de Trainee Committee, also sozusagen das Pendant vielleicht von Nathalie Sprecherrohr in unserer größeren Europäischen Gesellschaft an Anästhesiologie und Intensivmedizin, die ISAEG. Und genau, da habe ich die Nathalie kennengelernt, wo sie mich auch in die jungen DGAI eingeführt hat.
Mein Name ist Florian Rückert. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam und mache parallel noch wissenschaftliche Forschung zum Thema EGENA in der Arbeitsgruppe der DGAI zu diesem Thema und außerdem im Rahmen meiner Tätigkeit im Ernst-von-Bergmann-Klinikum mache ich verschiedene Kurse im Simulationszentrum und in der Lehre für unsere Studentinnen und Studenten.
Mein Name ist Philipp Dussmann. Ich bin ebenfalls Facharzt am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Meine Aufgabenbereiche liegen hauptsächlich in der klassischen Simulation und medizinischen Ausbildung, sowohl studentisch als auch für ärztliches, pflegerisches Personal. Und ich freue mich total, in diesem Projekt die junge DGAI mit einem ganz neuen Format, den Serious Games, unterstützen zu dürfen.
Genau, da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen konkreter drüber. Jetzt erstmal zur jungen DGAI. Die junge DGAI ist ja eine Initiative innerhalb der DGAI, die sich um die Belange von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung kümmert. Auf unserer Website heißt es dazu auch, dass ja gerade der Nachwuchs oder dass dieser Nachwuchs ja oft andere Interessen und Sorgen hat als beispielsweise die langjährigen Fachärztinnen und Fachärzte. Welche Sorgen und Interessen sind das denn genau? Also was treibt junge Ärzte in Weiterbildung aktuell eigentlich um?
Also das ist tatsächlich eines der größten Schwerpunkte, dass das ja ein unglaublich großes Feld ist, der Berufseinstieg, das Erlernen der ganzen Arbeitstechniken, dann sämtliches Wissen, was wir im Studium gewonnen haben, auch tatsächlich an die Patienten zu bringen, im Team zu arbeiten, nebenbei in der Forschung hoffentlich weiter aktiv zu sein, sich zu engagieren, sodass man sich vorstellen kann, dass das auch ganz schön schlaucht, dass man eventuell ziemlich geschafft ist mit dieser Arbeitsbelastung und den vielen Projekten, sodass tatsächlich Fatigue auch ein Thema ist, was wir unbedingt anbringen möchten, mit dem wir uns beschäftigen möchten und natürlich, wie wir die Attraktivität unseres Fachbereiches auch nachhaltig fördern können.
Jetzt ist gerade eben ja schon das Stichwort Fatigue einmal gefallen. Das ist ein Thema, mit dem sich in unserer Runde, soweit ich weiß, ja insbesondere Herr Abramowitsch auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt. Deswegen einmal die Frage an Sie. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich insbesondere mit diesem Thema, also mit dem Thema Fatigue, arbeitsbedingte Übermüdung, beschäftigen?
Durch meine Rolle in der Europäischen Gesellschaft als Chair der Trainees Committee hatte ich Zugang zu diesem Thema. Zunächst hat sich die englische Gesellschaft, die Association for Anaesthesists in Großbritannien, mit diesem Thema beschäftigt, weil 2016, 2017 kam es so eine häufiger von Unfällen bei jungen Weiterbildungsassistentinnen, einfach nach langen Nachtdiensten, wo die Kolleginnen dann unter unterschiedliche Umfrage festgestellt haben, dass insbesondere die junge Kolleginnen eine sehr hohe Arbeitsbelastung in der Nacht hat, fehlende Pausen und fehlende Erholungsmöglichkeiten. Und die Großbritannische Gesellschaft hat über die mehrere Jahre verschiedene Kampagnen gestartet, um letztendlich sowohl verschiedene Stakeholder, also die Kolleginnen in der Weiterbildung, verschiedene Fachärzte, Oberärzte da, aber auch sozusagen Management vom Krankenhaus zu informieren, was sind denn die Folgen von Fatigue nämlich. Dass Leute übermüdet nach Hause fahren, Patienten vielleicht gefährdet werden, weil wir einfach, wenn wir ermüdet sind, einfach häufiger Fehler fahren und auch die Lebensqualität, insbesondere von jungen Kolleginnen darunter einfach leidet. Stichwort, naja, wir müssen den Beruf hier vielleicht noch 40 Jahre machen, nicht, dass wir dann direkt nach der Weiterbildung aufhören. Und mit dem Beginn der Pandemie 2020 hat sich die Europäische Gesellschaft, die sich einfach vielen Themen annähert und sehr fortschrittlich ist in sehr vielen Bereichen, dieses Thema sich angenähert und als sozusagen Sprecher der jungen Assistenten durfte ich bei diesem Thema mitmachen, wo wir dann ein gemeinsames Kollektiv mit der Europäischen Gesellschaft zwei verschiedene Umfragen für Fachärzte, Oberärzte und für Weiterbildungsassistenten auf eine europäische Ebene, ähnliches Modell wie in Großbritannien gestartet haben und dort sozusagen letztendlich einen hohen Übermüdungsgrad und mit Auswirkungen sowohl auf die Patientensicherheit als auch sozusagen insbesondere für die Kollegen, die in Weiterbildung sind, was die an Lebensqualität angeht, Auswirkungen hatte. Zusammen mit meiner Kollegin aus der LMU, die Frau Trinks, die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, haben wir auch zuletzt in der A&E eine Subanalyse von den Antworten in Deutschland publiziert, wo auch gezeigt wird, dass letztendlich auch sowohl Fach- und Oberärzte als auch Kollegen in der Weiterbildung unter der Auswirkung von einer hohen Arbeitslast, insbesondere in der Nacht, also Stichwort arbeitsbedingte Fatigue, leiden und dort letztendlich auch ein hohes Informationsbedarf noch herrscht.
Jetzt haben wir über Fatigue gesprochen, beziehungsweise generell über die Hürden der Weiterbildung, arbeitsbedingte Übermüdung und andere Probleme. Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite der Medaille quasi sich einmal die ideale Weiterbildung basteln dürften, wie würde die aussehen?
Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, objektiv zu sagen, da wir nun mal alle individuell verschieden sind. Zum einen, der größte Ausgangspunkt für eine optimale Weiterbildung ist, dass es ein Weiterbildungskurriculum gibt. Das gibt es, das soll es geben und jede Weiterbildungsstätte muss dieses Curriculum den Ärztekammern vorlegen. Damit dieses Curriculum bzw. die Umsetzung des Curriculums stattfinden kann, ist es essentiell, dass es an den einzelnen Weiterbildungsstätten Verantwortliche dafür gibt. Und mit verantwortlich meinen wir nicht, dass da ein Name steht, und damit hat sich das getan, dann ist es ein Selbstläufer, sondern es braucht Ansprechpartner. Es braucht Ansprechpartner, die ausgebildet sind, Weiterbildung zu machen. Die müssen didaktisch geschult werden. Es muss möglich sein, dass diese Kollegen ein Zeitkontingent bekommen, um sich mit der Weiterbildung zu befassen. Es muss in diesem Weiterbildungsbetrieb, in der Weiterbildungsstätte, eine Struktur geschaffen worden sein, sodass es Mentoren gibt, die die einzelnen Kollegen und Kolleginnen in Ausbildung betreuen. Und das muss an Dienstpläne, an Dienste angeglichen werden, sodass immer jemand Ansprechpartner ist. Es muss im Klinikalltag möglich sein, dass man in kleinen Schritten, je nach Ausbildungsstand, die Möglichkeit hat, unter Aufsicht die Kompetenzen zu erwerben. Die Ausbildung soll unbedingt kompetenzbasiert sein, so sagt das auch unsere Weiterbildungsordnung. Und es hilft halt nicht, dass man einfach 120 Larynxmasken genäht hat und 200 Mal intubiert hat und am Ende sollen wir einen komplexen Patienten versorgen können, sondern das muss schrittweise funktionieren. Es muss in dem Arbeitsalltag die Möglichkeit bestehen, dass man Feedback in einer ruhigen Umgebung bekommt, dass man Sachen, die gut gelaufen sind, die positiv sowohl für den Kollegen und Kolleginnen als auch am Ende für den Patienten gelaufen sind, dass man das gespiegelt bekommt. Denn Feedback bedeutet nicht nur, dass man, wenn man Sachen schlecht gemacht hat, darauf hingewiesen wird, sondern dass auch positive Sachen unterstrichen werden. Und diese ganzen Kompetenzen, die wir erwerben, irgendwo muss abgebildet werden, wie wir die ausgeführt haben, sodass es durchaus auch so Workplace Assessments gibt, die einfach kleinschrittig nachweisen, wie wir unsere Kompetenzen anwenden, wie wir die ausführen.
Was konkret tut denn die junge DGAI jetzt, um zu dieser idealen Weiterbildung zu kommen?
Die junge DGAI ist vor allen Dingen dafür da, diese Punkte anzubringen, die Sichtbarkeit von diesen Problemen größer zu gestalten. Und außerdem sind wir total stolz, dass es uns dieses Jahr möglich war, die Kongresse, den Jahreskongress mitgestalten zu dürfen, inhaltlich mitgestalten zu dürfen. Wir haben in der Programmkommission sowohl in der Anästhesie als Intensivmedizin, Notfallmedizin und auch Schmerzmedizin die Möglichkeit gehabt, einen Vertreter von uns jeweils dort zu platzieren und so ein bisschen mitzusagen, ja, das Thema würde aber junge Kollegen und Kolleginnen ansprechen. Zudem hatten wir die Möglichkeit, mit den Kollegen und Kolleginnen von AMBOSS gemeinsam die Prüfungsvorbereitung für die Facharztprüfung Anästhesiologie vorzubereiten. Außerdem sind wir mit Kollegen und Kolleginnen aus Hamburg in engen Kontakt mit Parisa Moel Khosravi, sodass die kompetenzbasierte Weiterbildung an einem ganz konkreten Projekt mit einem tollen Konzept, den Entrustable Professional Activities, auch wirklich in die Realität und an den Arbeitsplatz gebracht werden kann.
Zum Thema Mitarbeit am Kongress ist das Stichwort Game Challenge, denke ich, ganz wichtig. Da hatten wir im Vorfeld ja auch einmal kurz drüber gesprochen. Und da hatten Sie mir, Herr Abramowitsch, erzählt, dass die ESAIC, also die European Society of Anesthesiology and Intensive Care, auch wieder eine Rolle spielt. Möchten Sie das vielleicht für uns mal kurz ausführen und dann noch kurz erklären, was die Game Challenge genau ist?
Ja, gerne. Also die Europäische Gesellschaft, also unser Mutterdachverband in Europa, ist ja in vielen Themen, sage ich mal, relativ offen und fortschrittlich. Die Kolleginnen von der ESAIC haben vor ein paar Jahren sich zusammengetrommelt und überlegt, wie können die denn verschiedene Trends, wie zum Beispiel Spielen oder Gamification und Lernen zusammen verbinden. Die sogenannten Serious Games der ESAIC sind dann entstanden. Ich habe so durch meine Rolle bei der ESAIC einige Male an diesen Formaten teilgenommen und ich fand die exzellent. Und ich dachte, das ist unbedingt etwas, was wir auch hier in Deutschland auf unserem Jahreskongress brauchen. Und erfreulicherweise könnte ich einfach andere Leute gewinnen, die auch für Lehre und Simulation sich interessieren und sich gerne an diesem Projekt mitarbeiten wollen, wie zum Beispiel den Herrn Rücker.
Ja, ich habe mit Herrn Abramowitsch schon in verschiedenen Simulationskursen zusammengearbeitet und wir haben uns dann auf dem Europäischen Kongress damals letztes Jahr in Glasgow getroffen. Da war er sehr euphorisch, hat von dem neuen Konzept der Serious Games auf dem ESAIC berichtet und wir haben so ein bisschen gemeinsam die Idee entwickelt, dass wir dieses neue Format auch für die deutsche Anästhesiekongresse entwickeln könnten. Und insbesondere, weil solche neuen Formate auch junge Kolleginnen und Kollegen ansprechen sollen, und die Interessen, wie wir schon heute gehört haben, auch sehr vielfältig und komplex sein können, sind wir bei der weiteren Teamsuche dann auf die junge DGAI in Form von Nathalie zugegangen. Und da die junge DGAI sowieso bereits auf der Suche nach neuen Konzepten für die Kongresse war, konnten wir dann Nathalie und unsere weiteren Kollegen für dieses Projekt gewinnen und haben jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren an diesem Workshop-Konzept gearbeitet. Und erfreulicherweise stieß dieses Konzept und die Idee dazu auch bei den Verantwortlichen der Kongressorganisation auf offene Ohren. Wir nennen das nicht mehr Serious Games, sondern wir nennen es Game Challenge und bieten das diesmal auf dem Jahreskongress der DGAI erstmalig an, in Form von zwei Workshops. Man kann sich das Ganze vielleicht am einfachsten so vorstellen, dass wir das bekannte Konzept von solchen Escape Rooms und vielleicht auch so einem von Schlag den Raab nutzen wollen, um Rätsel mit anästhesiologischen Inhalten zu gestalten und Spiele zu entwickeln, bei denen man innovative, neue Art und alternative Lernangebote auf einem Kongress angeboten bekommt. Und mit Hilfe von diesen Spielen und Rätseln und im Rahmen eines kleinen medizinischen Wettstreits soll man das Wissen anwenden und auch Neues erwerben. Und das soll zusätzlich und nebenbei Spaß machen und sich dadurch noch viel besser einprägen. Und dafür haben wir uns die zwei großen Themen Polytraumamanagement und Kinderanästhesie ausgewählt und bieten dazu jeweils einen 90-minütigen Workshop an, bei dem die Inhalte der Rätsel und Spiele anhand der aktuellen Leitlinien und Empfehlungen auf genau diese beiden Themenfelder zugeschnitten sind und in Absprache mit den Arbeitskreisen für Polytraumamanagement und Kinderanästhesie auch evaluiert werden. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie das läuft auf diesem Kongress und sind sehr froh, dass Philipp als erfahrener Kollege der Simulation uns dabei unterstützt hat.
Ja, das hat wirklich sehr gut gepasst, da ich mit Herrn Abramowitsch und Herrn Rückert schon seit vielen Jahren in Simulationskursen zusammenarbeiten durfte. Und das Thema Game Challenge für einen Kongress zu konzeptionieren, hat mich direkt interessiert. Ich glaube, dass ein Game Challenge Format im Vergleich zu traditioneller Simulation auf Kongressen vielleicht sogar ein geeigneteres Mittel ist, weil man durch praktisches Einbinden der Teilnehmerinnen ein viel immersiveres Erlebnis in der Wissensvermittlung schaffen kann. Inwiefern da ein echter, guter, nachhaltiger und brauchbarer Wissenszugang stattfindet, weiß ich nicht.
Werden wir sehen.
Wobei ich sagen muss, wenn ich hier auf den Kongress gehe und mir eine halbe Stunde irgendeinen Vortrag von irgendjemandem anhöre, egal ob das nur fachspezifisch oder etc. ist, es ist dann präsent, aber nach 10 Minuten nicht mehr. Und am Ende des Kongresses, wenn ich am nächsten Morgen zu Hause aufgewacht bin, erinnert mich vielleicht noch an, da war was Sepsis, ne? Ach, da gab es was Neues und dann weiß ich noch das eine Detail, was mich da besonders interessiert hat oder wo ich dachte so, boah, krass, das ist ja neu. Insofern, wenn ich den Anspruch zugrunde lege, glaube ich, könnte beim Serious Games eventuell schon ganz gut im Rennen liegen, weil es bleibt vielleicht mehr übrig als...
Also so eine Frontalsituation, wo man dann...
Ja, das ist meine Idee dahinter. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert, ob es den Leuten Spaß macht, ob die sich unter Druck setzen lassen, ob die emotional da eintauchen und am Ende nervös auf den Buzzer rücken und dann doch die falsche Antwort machen. Ist spannend.
Ja.
Ich finde es mega cool. Und aus lernpsychologischer Sicht ist es auch total spannend, weil dadurch, dass die Sachen auf einer spielerischen Ebene gestaltet werden, das ist total einfach, gehen vielleicht solche Befürchtungen von einem, oh Gott, ich weiß es nicht, irgendwie weg. Oder hierarchische Konstrukten, oh, der da ist Oberarzt, ich bin Assistent. Die verlieren alle an Bedeutung. Alle sind sozusagen ganz anders und gehen in die Sachen ganz anders rein. Und vielleicht dadurch lernen sie vielleicht besser oder anders. Mhm.
Und es wird nicht nur reines Wissen vermittelt, sondern ja auch Soft Skills.
Genau.
Wir haben ja extra auch die Sachen so konzipiert, dass Teamarbeit ein wichtiger Punkt ist. Okay. Und wir haben das große Glück, auch ein paar Special Guests mit dabei zu haben, so dass auch die Kommunikation in diese Hierarchieebenen auf dieser spielerischen Ebene total herabsinkt und man im Gespräch mit anderen Leuten kommt, wo man sonst nie im Leben als kleiner Assistenzarzt, Ärztin auf die Idee kommen würde, die einfach so anzusprechen.
Wenn ich jetzt selbst mal ein bisschen mitmischen will und was bewegen will, wie kann ich eigentlich Teil von der jungen DGAI werden?
Auf unserer DGAI-Website gibt es einen Verweis, über welche E-Mail-Adresse ich zu erreichen bin. natalie.krog@medizin.uni-leipzig.de. Einfach anschreiben und sagen, hier, ich habe Interesse, kannst du mich in den E-Mail-Verteiler mit aufnehmen? Am allerbesten wäre, wenn vielleicht sogar eine kleine Idee oder eine kleine Begründung mit aufgeführt wird oder eine Vision. Das macht es ein kleines bisschen einfacher, denn einfach nur passiv in einem E-Mail-Verteiler zu sein, ist ein bisschen mühsam. Es wäre toll, wenn ihr einfach Ideen mitbringt. Dann finden regelmäßig Videokonferenzen statt, wo diese Ideen ausgetauscht werden und Projekte vorangetrieben werden.
Wenn wir jetzt einmal noch so bei Ihnen persönlich in die Zukunft schauen, Frau Krug, Frau Bayer, da zeichnet sich ja ein bisschen ein Wechsel ab. Sie, Frau Bayer, kandidieren als Nachfolgerin von Frau Krug in ihrer Rolle als Vertreterin der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung im Präsidium der DGAI. Was sind denn Ihre Pläne, wenn Sie gewählt werden?
Also erstmal ist es natürlich eine tolle Chance, gemeinsam mit dem engeren Präsidium und den ganzen jungen Anästhesistinnen und auch mit der Pflege perspektivisch die Zukunft der ANSP zu gestalten. Und das ist erstmal eine total tolle Chance und ich hoffe, es klappt. Wenn ich gewählt werden sollte, dann wäre eines meiner wichtigsten Ziele oder unserer Ziele, eine Plattform aufzubauen. Aktuell ist es ja so, wir können erreicht werden über die Mad, was von Nathalie, aber wir haben noch keine wirklich gute Erreichbarkeit, also kein Instagram-Account, kein LinkedIn-Profil oder irgendwas für die jungen DGI. Und das, denke ich, würde unsere also Vernetzung und Arbeit erheblich erleichtern. Ebenfalls würde es die Vernetzung eben auch mit den anderen Fachkreisen, Fachverbänden verbessern, mit dem Young BDA und auch mit dem WACWIN und der jungen Divi, denn da sind tolle Ideen da und ich glaube, diese Synergien, die müssen wir einfach nutzen. Und vor allem auch ganz wichtig, die Synergien gerade auch mit der Pflege der Anästhesie und auch in der Intensivmedizin. Weiterhin hat Natalia und wir vorher auch schon relativ viel vorgearbeitet, was die Kongressgestaltung und die neuen Formate angeht. Das möchte ich gerne fortführen, das möchte ich intensivieren. Es soll nicht nur auf dem Jahreskongress Möglichkeiten geben, mitzugestalten und neue Formate einfach geben, sondern auch auf anderen Kongressen. Was mir auch noch eine Herzensangelegenheit ist, ist die leitlinienkonforme Weiterbildung für alle Kliniken. Wir reden jetzt natürlich sehr viel über Curricula und über Weiterbildungsordnungen, müssen aber sagen, ich komme von einer Uniklinik, Natalie kommt von einer Uniklinik. Es ist nicht in allen Kliniken gegeben und es ist auch nicht in allen Kliniken so einfach umsetzbar. Viele Chefärztin, Oberärztin total motiviert und gewillt, das umzusetzen, aber es mangelt an Finanzierung, vielleicht auch an Beratungen und Hilfestellungen, sowas umzusetzen. Und ich finde, eine gute Weiterbildung soll wirklich für alle Kliniken möglich sein und auch für alle Assistenten in Weiterbildung. Dafür muss die Finanzierung natürlich in irgendeiner Weise abgedeckt sein. Und das ist ein Punkt, da müssen im Prinzip alle Fachverbände, alle Berufsgruppen zusammenarbeiten. Und das wird uns in den nächsten Jahren, denke ich, auch noch beschäftigen. Und wenn wir dann noch den Bogen zur Klinikreform schlagen, wird sich auch an unserer Weiterbildung sehr viel ändern müssen. Allein schon die Ambulantisierung bestimmter Eingriffe wird dazu führen, dass ich zum Beispiel in der Uniklinik wahrscheinlich ASA 1, ASA 2 Patienten gar nicht mehr betreuen werde. Und da muss es dann Synergien und Kooperationen mit kleinen Kliniken geben, wo man sagt, hey, ich sammle dort die Eingriffe, denn AssistenzärztInnen aus kleinen Kliniken, die kommen schon seit Jahrzehnten in die großen Kliniken, um ihre Eingriffe zu sammeln. Aber umgekehrt findet dieser Wissenstransfer und Austausch nicht statt. Und ich finde das unglaublich wichtig. Und es wäre auch eine Riesenchance für alle. Genau, das nur so als Ausblick. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die schon angefangen wurden, die ich einfach fortführen möchte. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass auch wie das Signal sein, wir AssistenzärztInnen in Weiterbildung wollen halt aktiv die Zukunft mitgestalten. Gemeinsam mit eben den Großen, mit den Chefs und mit den OberärztInnen und allen zusammen halt alles verbessern, genau.
Ich glaube, da würde ich gerne mal sagen, dass ich das unglaublich sympathisch finde. Das klingt total motivierend. Und was mir noch wichtig ist und was wir auch schon ganz oft besprochen haben, Steffi hat ja schon ein kleines bisschen Einblick bekommen, wie die Strukturen sind, wer AnsprechpartnerInnen sein könnten, dass die Idee ist, dass wir nur zusammen und transparent die ganzen Themen anbringen können. Ja, also das wäre mir noch wichtig, dass du das auch weiter versuchst zu helfen.
Perfekt, also Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Zum Abschluss eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Sind Sie jetzt auch irgendwie, glaube ich, die perfekte Gruppe, um die zu beantworten. Warum sollte ich mich denn eigentlich dafür entscheiden, Fachärztin oder Facharzt für Anästhesiologie zu werden?
Ist das Coolste.
Ist das Coolste für Fach.
Ich finde auch, es ist absolut schön zu Fach, einfach weil man nirgendwo so divers arbeiten kann. Ich komme auf Arbeit, ich werde in Notaufnahme eingesetzt, helfe dort mit oder gehe irgendwo jemanden prämedizieren oder bin im Saal oder auf Intensivstation oder fahre Notarzt. Jeder Tag ist anders. In jedem Tag kann ich mich so vielfältig einfach engagieren und es sind manuelle Fertigkeiten, die zusammenkommen mit einem unglaublichen Wissen und das ist einfach das coolste und flexibelste Fach, was ich mir vorstellen kann.
Und wir haben regelmäßig Kontakt einfach zu allen der Fachgruppen, also ja. Kinder, Kolleginnen aus allen Fachgruppen und machen wir den gemeinsam irgendwas oder betreuen den Patienten.
Ja.
Und ich glaube, das gibt es nur in den wenigsten Fällen.
Und weißt du, was ich so cool finde, dass du eigentlich immer in einem Team arbeitest. Du sitzt selten allein an deinem Schreibtisch am Monitor und wertest Röntgenbilder oder CT-Bilder aus, sondern du musst und du darfst mit im Team zusammenarbeiten, weil alleine kann mir sowieso gar nichts ausrichten. Und ich finde, das kann man in der Anästhesie einfach unglaublich gut praktizieren. Und man muss es auch.
Ja, die Komplexität unseres Fachgebietes ist ja auch extrem hoch. Es geht oft um auch schnelle Entscheidungen, die auf einer guten, ja, Grundlage getroffen werden sollten und nicht nur aus dem Bauch heraus, damit wir am Ende unseren Patienten, die ja mitunter in der Notfallmedizin akut verunfallt oder krank sind, in der Intensivmedizin extrem schwere Organversagen erleiden oder auch in der Anästhesie als gesunde Patienten zu uns kommen und vorübergehend nicht normal atmen und nicht normalen Kreislauf haben können, dass wir denen optimal weiterhelfen können, ist unser Anspruch jeden Tag, alle Patienten so gut wie möglich zu behandeln. Und ich denke, da kann unser Fachgebiet in der Komplexität und in der Mischung, so wie Steffi das auch schon gesagt hat, als Mischung zwischen manuell und intellektuellem Punkt extrem viel bieten für alle Kolleginnen und Kollegen, die zumindest darüber nachdenken, dieses Fach zu wählen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Auswahl.
Und wir haben auch häufiger so eine Vorreiterrolle in vielen Projekten in verschiedenen Fächern, ne? Zum Beispiel in der Simulation, da waren wir, glaube ich, einer der ersten, oder, Philipp?
Ja, neben der eigentlichen Zusammenarbeit und der Teamzugehörigkeit auch mit anderen Berufsgruppen im Krankenhaus, finde ich besonders spannend, dass die Anästhesie überwiegend angewandte Physiologie ist und angewandte Pathophysiologie, also ein Verständnis für die Prozesse, die zu bestimmten Notfallsituationen oder schwierigen Situationen, in denen Patienten sich befinden können, führen. Und genau in diesem Feld Kommunikation, angewandte Physiologie, angewandte Pathophysiologie, ABCDE-Schemata, kann die Ausbildung wunderbar eingreifen.
Und wenn ihr auch so begeistert seid und unsere Zukunft mit uns gestalten wollt, dann meldet euch.
Ja, weil das mal nicht tatsächlich jetzt viele gute Gründe waren, im Bereich INSP durchzustarten. Euch allen, Ihnen allen vielen Dank für die wichtige Arbeit, die Sie hier mit der jungen DGAI leisten. Und danke auch dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier auf dem Jahreskongress, wo es ja sehr trubelig auch zugeht, für unser Gespräch. Und dass Sie uns jetzt hier zumindest mal in Auszügen gezeigt haben, wie vielfältig aufgestellt die junge DGAI ist.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast der DGAI. Wissen schafft Sicherheit.